Well, the thing is that racial profiling, it is here to stay. It won't end soon because we have been protesting over and over and over and over, but still things are still happening. So it all depends to how we react to it and how we stand against it, you know?
Hallo alle zusammen zu unserem vierten Podcast vom Big Sibling Kollektiv. Diesmal zum Thema Abolitionismus. Mein Name ist Nene. Ich bin auch Teil vom Big Sibling Kollektiv hier aus Wien. Und wir haben uns diesmal zusammen mit einem Aktivisten aus Nürnberg, der in sehr vielen verschiedenen antirassistischen Organisationen unterwegs ist, getroffen, um einfach über die Theorie und die Praxis von Abolitionismus zu sprechen. Das Ganze wurde am 21.03.2023 aufgenommen per Zoom und wir entschuldigen uns deswegen auch schon im Vorfeld aufgrund von den Tonqualitätsunterschieden, die einfach zu hören sind, was auch aufgrund von unseren Internetverbindungen als aber auch von uns selber auch zugrunde liegt. Und zu entschuldigen ist, weil keine Person bei uns professionell im tontechnischen Bereich unterwegs ist und wir es aber trotzdem wichtig finden, auf diesen Tag aufmerksam zu machen. Ja, deswegen kurz nochmal auch zu den historischen Hintergründen. Der 15. März wird seit 97 jährlich immer von verschiedenen aktivistischen Gruppierungen auf ihn aufmerksam gemacht, und zwar wurde er damals von dem kanadischen Kollektiv COBD, Kollektiv Opposé à la Brutalité Policière, und der anarchistischen Schweizer Gruppe Black Flag zusammen aufgerufen, da am 15. März 1996 in der Schweiz zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren Opfer von Polizeigewalt wurden. Und seither finden jährlich weltweit immer große Proteste und Demonstrationen statt, um auf die aktuellen Ereignisse und auch vor allem geschehenen Ereignisse hinsichtlich von Polizeigewalt aufmerksam zu machen. Das Ganze wurde am 21. März diesmal bei uns aufgenommen, der Internationale Tag gegen Rassismus. Und dieser wird jedes Jahr begangen und auf ihn aufmerksam gemacht, aufgrund von dem Massaker von Sharpeville, das 1960 stattgefunden hat, bei dem 69 Demonstrierende im südafrikanischen Sharpeville erschossen wurden, die gegen die rassistische Diskriminierung aufgrund ihrer Hautfarbe protestierten. Genau. Kurz, warum uns das auch so wichtig ist oder auch wer wir als Big Sibling Kollektiv sind. Big Sibling hatte sich 2018 aus dem Frust heraus gegründet, dass rassistische Polizeigewalt so normalisiert ist und scheinbar hingenommen wird und viele Geschehnisse meistens auch unbeantwortet und ungeschehen bleiben. Und das Ganze wurde vor allem im Sommer 2018, als hier in Wien der schwarze Rapper Teaser mit Freunden im Park kontrolliert wurde und Polizeigewalt erfahren hatte. Genau, diese beiden Daten sind für uns einfach wichtig zu erinnern und daran zu gedenken, wie wichtig es ist, immer wieder auch auf verschiedenen Medien auf rassistische Polizeigewalt und Rassismus aufmerksam zu machen. Und ja, deswegen auch kurz zu uns. Wer ist überhaupt dieses Big Sibling Kollektiv hier in Wien? Big Sibling hat sich 2018 gegründet, aus dem Frust heraus einfach, dass rassistische Polizeigewalt so normalisiert ist und scheinbar hingenommen wird und meistens auch ganz unbeantwortet bleibt. Das Ganze ist auch keine neue Idee von uns. Wir haben viel abgeschaut und übernommen von verschiedenen Gruppierungen, von COP aus Deutschland, von den verschiedenen COP-Watch-Gruppen, von vielen schwarzen Communities und Aktivisten, die schon seit Jahren, Jahrzehnten und noch viel, viel länger zu dem Thema arbeiten. Genau. Unser Podcast ist, wie einige schon gemerkt haben, nicht regelmäßig. Und so ist das leider bei den vielen Politorgas, dass nicht so sehr die Zeit da bleibt und die Ressourcen leider nicht so da sind. Aber wir hoffen, dass das Thema nicht zu sehr auch in die Tiefe geht, einen guten Einstieg zeigt, nur einen guten Überblick über unsere Arbeit und von verschiedenen Aktivistinnengruppen Und wir freuen uns, wenn es dann einfach eine regelmäßigere, ja, Podcast-Folgen zu verschiedenen Themen gibt. Also, jetzt erstmal viel Spaß beim Podcast und bis dann.
Hallo, wir beschäftigen uns heute mit Fragen wieder rund um das Thema rassistische Polizeigewalt und die polizeiliche Praxis des Racial Profiling. Und dazu habe ich jetzt einige Personen hier bei mir sitzen, vom PC und in Live. Und würde euch vielleicht zum Start einfach mal bitten, dass ihr euch kurz vorstellt, wer ihr seid, was ihr so macht und vielleicht einen ganz kurzen Input zu den Organisationen, wo ihr seid. Hallo, Akim, magst du starten?
Ja, gerne. Mein Name ist Akin, ich bin aus Nürnberg. Ich studiere noch Soziale Arbeit, bin fast fertig jetzt. Und bin aktiv beim ISD, also der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Wir sind eine Organisation, die sich seit den 90er Jahren, seit den 80er Jahren schon gegen Rassismus einsetzt, vor allem gegen anti-schwarzen Rassismus. Natürlich darf da auch nicht die Beschäftigung mit Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt fehlen. Deswegen freue ich mich heute hier zu sein.
Voll schön, dass du da bist. Danke. Svenja, magst du dich auch kurz vorstellen?
Ich bin Svenja. Ich bin schon seit wir 2018 Big Sibling gegründet haben dabei. Vielleicht zu mir noch. Ich bin auch Sozialarbeiterin, arbeite gerade in der Jugendarbeit. Genau, und da ist das Thema halt auch immer wieder sehr präsent.
Wir dachten, dass wir so zu Beginn mal ein bisschen einsteigen und über das Thema Geschichte der Polizei ein bisschen was, ja, besprechen und herausfinden. Ja, gibt es da irgendwas Wichtiges, was zu wissen ist, wenn wir über Polizei nachdenken? So, wo kommt dann das her? Wollt ihr uns dazu vielleicht was erzählen?
Ja, also vielleicht gehen wir nochmal zurück zum Anfang, zu dem Zitat, was am Anfang der Folge genannt wurde. Racial Profiling is here to stay. Das Zitat stammt aus einem Interview, das wir geführt haben mit rassifizierten Flinterpersonen, die rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling Wien erleben. Und wir fanden, das bringt das Ganze ganz gut auf den Punkt. Also Racial Profiling ist nichts, was aus Versehen passiert oder was nur einzelne irgendwie rassistisch eingestellte PolizistInnen praktizieren, sondern da steckt eine gewisse Systematik dahinter. Man kann es auch eine staatlich gewollte Praxis, eine polizeiliche Handlung nennen, bei der eben deutlich gemacht wird, wer sich frei bewegen kann und wer nicht und wer hierhin quasi gehört und wer eben nicht. Und um das zu verstehen, lohnt es sich immer auch auf den Blick auf die Geschichte der Polizei zu werfen. Denn so wie wir Polizei heute kennen, ist die Institution noch gar nicht so alt. Entstanden ist sie so ein bisschen in der Entstehung von Nationalstaaten, die ja auch einhergeht mit irgendwie Entstehung kapitalistischer Strukturen. Natürlich gab es Polizei auch schon vorher. Aber im Kapitalismus ging es halt, oder wurde die Polizei dahingegen verändert und strukturiert, dass sie da war, um Eigentum zu sichern, um die Strukturen eben zu schützen und diejenigen, die sich irgendwie gegen diese Ausbeutung gewehrt haben, zu kontrollieren. Das bedeutet im nächsten Schritt auch zu kontrollieren, dass arbeiten gegangen wird, dass irgendwie ja auch so ein bisschen Mobilität dabei zu kontrollieren, wer wohin geht und eben auch Arbeiterinnenwiderstände zum Beispiel niederzuschlagen. In Österreich gab es zum Beispiel bis 1869 eine kaiserlich-königliche Militärpolizeiwache, die wurde dann aufgelöst und in eine Sicherheitswache ersetzt, also immer noch eine kaiserlich-königliche Sicherheitswache damit ersetzt. Und die hatte einfach zum Ziel, öffentliche Ordnung und Sicherheit zu schaffen oder auch aufrechtzuerhalten. Und diese Wachleute sollten eben auch Eigentum schützen und die Be Gesetze befolgen. Das heißt, genau, die Gesetze des Staates zu befolgen. Das ist auch he heute offiziell quasi noch der Sinn der Polizei, also Schutz und Sicherstellung der öffentlichen Ordnung, Sicherheit für BürgerInnen. Und Durchsetzung einer gewissen staatlichen Ordnung, die man, glaube ich, ganz gut einfach auch eine kapitalistische Ordnung, eine rassistische, patriarchale Ordnung nennen kann. Und alle, die eben nicht in diese Ordnung passen, gelten als Gefahr und müssen kontrolliert werden. Und ganz wichtig hier auch immer zu nennen, ist, dass die Polizei das Gewaltmonopol innehat. Das heißt, der Staat darf als einzige Institution physische Gewalt ausüben. Mit anderen Worten, auch die Polizei darf das. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wenn man von dieser Ordnung spricht, und auch von der Sicherheit, von wessen Sicherheit reden wir da und vor wem wird eigentlich geschützt? Im Zusammenhang ist natürlich auch immer wichtig zu erwähnen, es gab natürlich Vorformen von Polizeien schon in den Kolonien, die sind dort entstanden, um eben ja, versklavte Personen zu überwachen, kontrollieren, Landraum sicherzustellen, Ressourcen für kapitalistische Strukturen eben zu haben.
Und diese Formen der Kontrolle und des Polizierens wurden dann eben auch nach Europa übernommen.
Das, was du auch schon gesagt hast, bloß in anderen Worten, dass natürlich die Polizei da ist, um eine gewisse Ordnungsstruktur aufrechtzuerhalten, ne? Eben, ja, die Eigentumsverhältnisse sozusagen zu sichern. Und vielleicht in dem Sinne noch ein Wort, was Vanessa E. Thompson immer verwendet in Bezug auch auf koloniale oder koloniale Gebiete, dass eben die kolonialen Gebiete koloniale Laboratorien waren, also dass man dort Experimente ausprobieren konnte, ne, wie man quasi Sicherheit herstellen konnte, wie man Ordnung aufrechterhält, aber auch eben Gesetze einführt, die dazu führen, dass eben Menschen gehorchen oder dass man eben eine Willkür macht aus quasi den Menschen aussetzen kann und so weiter und so fort. Ja.
Vielleicht ist da auch nochmal ganz wichtig, das hast du nämlich jetzt auch schon gesagt, dass Polizei nicht nur diese Ordnung sichert, sondern die auch wirklich herstellt. Und ich finde, das sieht man beim, oder das kann man ganz gut erklären, wenn man sich darunter nichts vorstellen kann, am Beispiel von Racial Profiling-Kontrollen, weil indem eben Personen, schwarze Personen, rassifizierte Personen kontrolliert werden, wird auch so eine Wirklichkeit hergestellt, wird so ein Narrativ von, genau die sind die Leute, die illegale Sachen tun, die irgendwie kriminalisiert werden. Und dadurch wird diese, genau das einfach immer wieder hergestellt. Es wird nicht nur aufrechterhalten, sondern sie produzieren quasi auch noch so eine.
Genau, so, sie stellen so eine Form von Ressentiment her, so was dann irgendwie als internes Wissen existiert. Und gleichzeitig, wenn wir das dann auf heute betrachten, ne, ist das tatsächlich ja auch ein Wissen, was sie statistisch festhalten. Also es ist erstmal diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wir wissen,
Ja.
dass Menschen, die migrantisch aussehen, quasi immer Stress machen. Und das halten wir statistisch fest. Und damit haben wir dann letzten Endes auch ein Wissen, also rassistische Praktiken, die hergestellt werden und Diskurs schaffen und auch politisch legitimiert werden dürfen, sozusagen. Also sie stellen das intern her, um es dann auch zu externalisieren, um dann durch Politik mehr oder weniger zu legitimieren. Das ist schon krank.
Voll. Und das sieht man ja auch daran, wenn man sich überlegt, wo oder wenn man sich anschaut, wo sie die Kontrollen genau durchführen. Also
Ja.
es ist ja auch ganz viel, hängt es ja auch mit dem Thema irgendwie Gentrifizierung zusammen, Vertreibung von Personen, gerade im öffentlichen Raum. Natürlich, wenn sie irgendwie an einem Ort, wo man noch konsumieren kann, wo man nicht irgendwie sich in teure Restaurants setzen muss oder so kontrollieren, dann sitzen dort halt eben auch die Menschen, die sich eben nicht leisten können, in die hier nennt man das irgendwie in Bezirke, in die teureren Bezirke irgendwie
Ja.
zu gehen. Und dann sind wir genau bei dieser
Self-fulfilling
Selbstfundgelegenheit. Danke. Ja, und deswegen, glaube ich, haben wir uns auch immer wieder die Frage gestellt mit diesem, kann die Polizei sich überhaupt verändern, wenn man sich anguckt, dass die Polizei eigentlich genau dafür da ist, genau diese Gewalt auch auszuüben.
Würde euch vielleicht eh fragen, ob ihr diese Frage nach, kann die Polizei verändert werden? Ob ihr da Antworten oder zumindest Ansätze habt für eine Antwort?
Also sie kann vielleicht sozusagen ihren Fokus verändern. Nehmen wir an, wir haben eine andere Gesellschaft, in dem andere Vorstellungen von Ordnung und Sicherheit herrschen. Dann wird die Polizei dafür da sein, um diese Ordnungsverhältnisse und Sicherheitsverhältnisse zu reproduzieren und sicherzustellen und muss sich vielleicht dahingehend verändern. Aber ich glaube, diese Form, auch dieses, es gibt Menschen, die zu sichern sind und es gibt Menschen, die Unsicherheiten darstellen, also eine Gefahr sind. Ich glaube, von dieser Form her kann die Polizei sich nicht verändern, weil das ja gerade die Aufgabe ist, um das sicherzustellen, wenn man so möchte.
Ja, würde ich mich anschließen. Also wir haben immer wieder das Thema, dass wir auch als Kollektiv gefragt werden, warum machen wir zum Beispiel keine Workshops für die Polizei? Und wir als Kollektiv halt sagen, naja, mehrere Gründe. Erstens, weil wir unseren Fokus ganz sicher nicht auf die Polizei setzen wollen und unsere Arbeit, die wir dort reinstecken, einfach nicht auf die Polizei oder einzelne Polizistinnen stecken wollen, sondern immer wieder für Leute, die das erleben, da sein wollen, aber auch unseren Fokus auf mehr Aufmerksamkeit auf Polizeigewalt zum Beispiel zu richten, darauf legen. Und auch einfach, weil wir, ich finde, es ist schon immer so ein Ding von, ja, vielleicht sind das einzelne Polizistinnen, die dann irgendwie anders denken oder so, aber es ändert ja an dem System nichts. An der Institution Polizei wird es nichts ändern und sie können es halt auch sehr gut immer als Ausrede benutzen, von wegen, ja, wir haben aber doch ein Antirassismus-Training gemacht, wir können gar nicht rassistisch sein. Und ich finde, das ist halt dann auch so ein bisschen, sie können es halt gut nutzen. Und darauf haben wir halt einfach keinen Bock.
Es tut sich auch dahingehend wenig. Ich habe mal eine Diskussion angeschaut von einer Rassismusexpertin und einer wirklichen Rassismusexpertin. Und diese Rassismusexpertin in Anführungszeichen, die hat die ganze Zeit quasi Rassismuskritik, die quasi Rassismus betrachtet als ein strukturelles Problem, was sich natürlich auch durch verschiedene Institutionen in der Gesellschaft sieht, nicht als solches anerkannt. Und gerade solche Menschen werden dann von der Polizei sozusagen in die Schulen geholt und denen wird dann auch die Macht gegeben, einen Diskurs über Rassismus zu erzeugen innerhalb der Polizeischule oder whatever. Und da hat sie auch eben gemeint, dass die Leute, die Beamten in Ausbildung fragen, ja, aber wenn es, dann werden wir immer mit strukturellem Rassismus, aber das gibt es doch gar nicht. Und sagt, ja, das stimmt auch, das gibt es auch nicht. Und dadurch wird dann, wie du gerade auch eben gemeint hast, auch diese Unschuld, die sie ja vermeintlich hat, die Polizei so reproduziert. Eigentlich tun wir ja nur unseren Job, wir wollen ja nur Sicherheit herstellen. Und jetzt werden wir sozusagen mit diesen Anschuldigungen konfrontiert, dass wir Rassisten sind, obwohl wir nur unseren Job machen und so weiter und so fort. Gleichzeitig, also es gibt kein wirkliches Wissen über Rassismus, also rassismuskritisches Wissen, wenn man so möchte. Und gleichzeitig kämpft die Polizei auch noch stark dagegen an mit Gewerkschaften. Also es ist auch egal letztlich, wenn man mit der Polizei darüber redet, dass es strukturellen Rassismus gibt. Es gibt eben diese starken gewerkschaftlichen Politiker oder so, die dann eben auch noch dieses Alternativwissen herstellen, was sie natürlich auch statistisch auslegen können und so weiter und so fort. Also es ist, glaube ich, so ein Kampf gegen Windmühlen, so ein unendlicher Kampf, den man letztlich nicht gewinnen kann, weil die Politik ja auch nicht gewillt ist, Dinge zu verändern.
Wenn wir nochmal so einen Bogen zurück machen zu dem, also die Institution der Polizei an sich ist schon irgendwie rassistisch oder so, finde ich auch nochmal wichtig zu sagen, dass ich nicht nur rassistische Polizeikontrollen scheiße finde, sondern auch alle anderen Polizeikontrollen, weil sie alle eine gewisse Ordnung herstellen, auf die wir eigentlich alle keinen Bock haben. Und deswegen, ich meine, wir haben als Kollektiv auch der Fokus auf rassistische Polizeikontrollen, aber jegliche Form von Polizeihandeln, von Aktivitäten, die sie tun, da steckt eine gewisse Form von, ich will diese Ordnung herstellen.
Weil es quasi für die Ordnung ist, ist es gut. So, das ist ja das Ding.
Also so eine bestimmte Ordnung stellen sie damit her.
Also es klingt ja schon so ein bisschen in die Richtung, okay, Polizei verändern, schwierig. Ist dann vielleicht die andere Lösung, okay, wir müssen die Polizei abschaffen? Dann ein Begriff, der da viel verwendet wird, auch im deutschsprachigen Raum mittlerweile, ist Abolitionismus, also Abolitionism, Abolition im Englischsprachigen. Ist das ein Begriff, mit dem ihr irgendwie arbeitet?
Wie du schon gesagt hast, Abolitionismus bedeutet im Grunde nichts anderes als Abschaffung von etwas, abolish something. Und ja, natürlich im historischen Kontext war damit vor allem eben die Abschaffung von Sklaverei gemeint. Aber grundsätzlich ist es genau das, also wenn wir es nicht nur historisch betrachten, sondern, weiß ich nicht, theoretisch oder so, dann bedeutet Abolitionismus, so wie man es heute versteht zumindest, eben die Abschaffung einer Ungerechtsordnung oder die Überwindung einer Ungerechtsordnung. Die Polizei ist natürlich ein großer Bestandteil dessen, diese Ungerechtsordnung zu reproduzieren. Deswegen gehört sie mit dieser Ungerechtsordnung zusammen abgeschafft, wenn ich das so radikal sagen kann.
An dieser Stelle müssen wir mal ganz kurz aus dem Podcast rauszoomen, weil Akim hier in den nächsten Sätzen ganz oft so Anführungsstriche quasi mit den Fingern gezeichnet hat, die natürlich nicht aufgenommen wurden. Also zum Beispiel gute weiße Menschen oder auch Masterin.
Also es geht darum, durch Bildungsprozesse, das ist auch mehr oder weniger historisch wieder zu sehen, dass diese ganzen großen Abolitionisten, also vor allem die großen schwarzen Abolitionisten, meistens irgendwelche Bildungsprozesse durchlaufen haben. Also Frederick Douglass, der durch seine Ma Masterin lesen gelernt hat, oder eben auch Toussaint Louverture, der durch seinen Master angefangen hat zu lesen. Also durch so gute weiße Menschen, die reinherzig waren oder sowas ist. Und quasi dann das Lesen beigebracht haben und dadurch erkannt haben, durch diese Alphabetisierung, durch diesen Bildungsprozess, dass sie sich gegen diesen guten Willen wenden müssen, weil dieser trotzdem Teil einer Ungerechtsordnung ist. Also es geht nicht um die Personen an sich, die einen guten Willen haben oder sonstiges, sondern es geht um die Ordnung an sich, die ungerecht ist und die man durch diesen Bildungsprozess dann mehr oder weniger zu verstehen weiß. Ähnliches hat auch Entschuldigung, nicht Malcolm X, sondern Martin Luther King geschrieben, als er gefangen wurde. Wurde ein Brief geschrieben von eben progressiven Linken, Priestern und so weiter und so fort, die gemeint haben, ja, sie gingen ja mit der ganzen Sache und Civil Rights Movement und sonstiges, aber das war jetzt zu viel mit den Protesten, da wurden Gesetze gebrochen, da wurde Gewalt angewandt und sonstiges. Und daraufhin hat er gemeint, Eigentlich antwortet er nicht auf Briefe, aber hier sozusagen haben wir einen Brief von denjenigen, die sich als Gutmenschen betrachten. Er hat gesagt in diesem Brief, dass es natürlich muss man gegen diese regressiven rechten Kräfte ankämpfen, die Nazis und so weiter und so fort. Aber die schlimmste Gefahr ist eben diese Menschen, die Gutmenschen sind. Also die Ordnung repräsentieren und so weiter und so fort. Die müssen eigentlich abgeschafft werden. Und darum geht es letzten Endes im Abolitionismus immer, dass man eine gewisse Ordnung hat, die im Kern ungerecht ist und die überwunden werden muss, wenn man so möchte. Und da gehört natürlich die Polizei, wie wir sie gerade erleben, auch dazu. Wir können in der neuen Ordnung, in der wir sind, immer noch Polizei haben, oder sie so nennen, oder was weiß ich. Aber sie muss quasi auf was Gutes gerichtet sein.
Und vielleicht auch neu gedacht werden. Also, weil so wie wir sie uns jetzt, wo wir sie jetzt haben, können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie sie dann.
Jenny, ich will dann dich auch noch die Frage stellen. Wie ist dein Abolitionismusbegriff? Ist der ähnlich?
Ja, auf jeden Fall, ich würde mich da einfach anschließen. Ich glaube, ich würde noch mal einen Schritt zurück machen und vielleicht, weil mir noch was zu den Reformen eingefallen ist, und ich immer wieder so feststelle, hey, es wäre doch cool, jetzt auf dem Weg bis zum Polizeiabschaffen irgendwie eine unabhängige Polizeimeldestelle zu haben, so eine Beschwerdestelle oder sowas. Wir haben alle nichts gegen die ein oder andere irgendwie Reform oder Veränderung in den Köpfen von Polizistinnen, die Personen davor retten, irgendwie verprügelt zu werden oder sowas. Ich glaube, das meinen wir auch alles gar nicht. Aber gerade bei dieser unabhängigen Polizeibeschwerdestelle, das ist ganz lustig, weil es die jetzt hier bald in Österreich geben soll und das aber einfach ein bisschen fake ist, weil sie einfach dem Innenministerium unterstellt ist. Und damit in mein Innenministerium, Polizei hängt zusammen, Innenministerium und unabhängig ist, glaube ich, kann man einfach ein riesengroßes Fragezeichen dahinter machen, weil sie wird einfach nicht unabhängig sein. Genau, und insofern ist das auch wieder so ein, konnte sich kurz freuen oder vielleicht hatte man auch bisschen naiv, ein bisschen Hoffnung und dann genau sieht man irgendwie, was daraus wird. Genau, aber sonst würde ich mich dem ja, glaube ich, anschließen. Genau, also wir sagen oft, dass wir die Polizei abschaffen wollen und dann fragen uns die Leute halt immer so, naja, und was dann? Was wird dann? Und deswegen machen wir zum Beispiel auch so Workshops zu dem Thema eine Welt ohne Polizei, wo wir einfach mal so ein bisschen darüber nachdenken, hey, wie kann das eigentlich aussehen? Und das ist für uns alle ja irgendwie, ich meine, wir sind alle hier irgendwie sozialisiert worden mit der Polizei. Und es ist ja total präsent und es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen. Und dabei aber auch immer wieder deutlich machen, es gibt so viele Communities, die einfach schon super lange ohne Polizei auskommen. Also sei es in diesen Interviews, die ich geführt habe mit ganz vielen Flinter-Personen, die einfach niemals die Polizei rufen würden, wenn ihnen irgendwas passiert, vor allem patriarchale Gewalt, weil sie sich überhaupt nicht auf die verlassen können. Also das sind Menschen, die eben eh schon ewig ohne die Polizei quasi leben und nur mit den Repressionen der Polizei zu kämpfen haben. Also es gibt irgendwie Netzwerke, die sich aufgebaut haben. Und es gibt immer wieder, auch es gibt eh schon gute Beispiele dafür, wie Stichwort irgendwie Transformative Justice, wie mit sexualisierter Gewalt zum Beispiel umgegangen werden kann, ohne eben Polizei und so.
Wir haben ja jetzt hier zwei Orgas. Also eine sitzt hier in Wien, arbeitet in Österreich und die andere, Akim, also ihr arbeitet in Deutschland, in Nürnberg.
Auch in Nürnberg, genau.
Auch, Entschuldigung, auch in Nürnberg. Vielleicht wollt ihr uns auch so ein bisschen was über die konkrete Arbeit erzählen, die ihr macht. Also vielleicht, Akim, vielleicht beginnst du. So, woran arbeitet ihr? Was macht ihr? Und ja, vielleicht sehen wir auch ein paar Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland oder Gemeinsamkeiten.
Wahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten, ja. Ich glaube grundsätzlich, wie ich auch gerade schon versucht habe zu akzentuieren, ist es halt wichtig, quasi Bildungsprozesse anzustoßen, ja. Dass man eben nicht schuld ist, vor allem an dieser Polizeigewalt, die man erfährt. Ich kann mich noch erinnern, so an mein erstes Erlebnis irgendwie mit, weiß ich nicht, 11 oder so, nach der Schule. Da weiß man meistens gar nicht so, was man jetzt selbst falsch gemacht hat. Also man sucht natürlich erstmal so diese Problematiken bei sich, weil man auch noch nicht wirklich so abstrakt denken kann, dass man das jetzt irgendwie als strukturell versteht. Das heißt, es braucht auf jeden Fall erstmal so eine Form von Wissen über Rassismus und eben auch eine Form von Wissen über Polizei, über die man gemeinsam in der Community diskutiert. Also wenn man als Community zusammenkommt, vor allem bei uns in der GSD oder in Nürnberg insgesamt, ist großes Thema immer Rassismus und eben die Aufklärungsarbeit über Rassismus und so weiter und so fort. Und das kann schon eine gewisse Empowerment, wenn wir mal so wollen, erzeugen. Das gehört also dazu, also Bildungsprozesse irgendwie anpushen, wenn man so möchte, innerhalb der Community, dann aber eben auch außerhalb der Community, das heißt Podiumsdiskussionen oder Veranstaltungen, in denen wir über rassistische Polizeigewalt aufklären, wie es beispielsweise vor kurzem in der FAU gemacht haben. Dann eben bundesweit setzt sich vor allem so Tahir Della stark gegen rassistische Polizeigewalt ein, ist in vielen Organisationen mit dabei und gibt Workshops. Ist es auch in einer neuen Initiative am Start, wo es darum geht, dass man eben Polizeigewalt, wenn sie passiert, filmen sollte, das heißt Film the Police. Genau, all diese Aspekte letzten Endes, es eben auch aufzuklären, was man machen kann, wenn man von der Polizei kontrolliert wird. Meistens gibt es ja nicht so irgendwie so einen Methodenkasten, ja, den man dann abrufen kann, weil natürlich gründet rassistische Polizeigewalt im Rassismus, aber begründet sich immer unterschiedlich. Also, wenn ich auf dem Roller fahre, werden die sagen, ja, wir vermuten, dass du wahrscheinlich alkoholisiert bist, bla, 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 bla. Oder wenn ich jetzt einfach nur existiere und in meiner Nachbarschaft rumlaufe, sagen sie halt, du lebst in einem gefährlichen Ort, deswegen dürfen wir kontrollieren. Also, es ist immer eine gewisse andere Begründung, die stattfindet. Natürlich ist dann wichtig zu wissen, was man darf, was man nicht machen sollte, was man nicht muss und so weiter und so fort. Also das tun wir letzten Endes.
Darf ich da eine Rückfrage stellen? Du hast gerade den Begriff gefährlicher Ort genannt. Das ist ja,
Ja,
glaube
stimmt.
ich, ein Konzept, das es in Österreich in dieser Form nicht so gibt. Nicht so benannt zumindest, geben tut es natürlich. Willst du dazu vielleicht kurz was sagen?
Also gefährliche Orte, die heißen auch nicht überall so. Meistens gibt es sie auch nur so in anderen irgendwelchen abstrakten juristischen Begrifflichkeiten. Aber letzten Endes markieren sie sozusagen einen gewissen Raum als gefährlich. Und wenn das geschehen ist, dann darf man innerhalb dieses Raums, ohne einen Verdacht zu haben, Menschen kontrollieren. Also dieser Raum ermöglicht sozusagen Racial Profiling, wenn man so möchte. Und es gibt auch noch so einen Gegenzug, wenn ich beispielsweise in einer reichen Gegend also Nürnberg unterwegs bin, namens Erlenstegen oder sonstiges, kann man das noch mehr oder weniger andersrum betrachten. Ne? Da bin ich als eine schwarze Person eine Gefahr innerhalb eines sicheren Ortes und kann dann auch quasi kontrolliert werden. Also das passiert seltener, weil man sich nicht in Erlenstegen aufhält. Aber wenn man einfach wohnt da wo ich eben wohne, da ist man eben innerhalb eines gefährlichen Ortes. Letztens wurde ich auch kontrolliert und habe gefragt, warum ich kontrolliert werde. Und hatte gemeint, ja, Sie wohnen halt hier. Und ich, ja, Entschuldigung, dass ich hier wohne. Also, mehr oder weniger eine juristische Legitimationsbasis, um rassistische Gewalt auszuüben. Das ist ein gefährlicher Ort.
Also ich glaube, in Österreich ist das nicht so benannt mit gefährlicher Ort, aber es gibt ja so Waffenverbotszonen, es gibt Alkoholverbotszonen. Würdest du das ähnlich einordnen?
Ja, mit Waffenverbotszonen kenne ich mich gar nicht so gut aus. Es gibt Schutzzone im 10. Bezirk um den Keplerplatz rum. Und das gibt der Polizei natürlich auch einfach mehr Befugnisse und also sie können ganz viel einfacher ihre rassistischen Polizeikontrollen zum Beispiel rechtfertigen. Solche Sachen gibt es auf jeden Fall. Die Zone ist dazu eingerichtet worden, weil dort viele Leute abhängen, die Drogen konsumieren und sie wollten die einfach vertreiben.
Das wird es ja auch ganz viel um Verdrängung gehen,
Genau, es geht ganz
um
viel um
öffentlichen.
Verdrängung, öffentlichen Raum. Wer soll im öffentlichen Raum irgendwie sichtbar sein? Wer hat es hat oder wem wird das Recht gegeben, sich dort aufzuhalten?
Gibt es jetzt so eine Richtung oder einen Themenbereich, über den wir gerade noch nicht gesprochen habt, über den ihr gerne noch sprechen möchtet?
Vielleicht daran anknüpfend, an was wir gerade gesprochen haben, dass eben Racial Profiling oder eben die Konstruktion von gefährlichen Orten führt dazu, dass Polizisten eine gewisse Befugnis haben, Menschen zu verdrängen, also quasi auf Trab zu halten. Ich finde nur interessant, was Vanessa E. Thompson dazu sagt, dass gerade das mehr oder weniger auch dieses I can breathe mehr oder weniger reproduziert, dass Menschen quasi immer aufgefordert werden zu gehen, auf Trab zu bleiben oder sich auch eben ja immer quasi vor Polizei fürchten müssen. Ja, das ist so eine Verunmöglichung des Atmens, wie gesagt, dass man quasi sagen muss, okay, da kann ich mich jetzt nicht aufhalten, weil mich da wahrscheinlich Polizei kontrollieren würde oder hier laufe ich nicht entlang oder und so weiter und so fort, ist immer mehr oder weniger so diese Mobilmachung, dieses Verdrängen und somit eben auch dieses Verunmöglichen von Atmen. Das fand ich vielleicht noch eine schöne Sache.
Ich glaube, da würde ich fast noch weitergehen, auch was Vanessa sagt. Vielleicht ist es auch einfach ein Vanessa-Fan-Podcast hier.
Schon
Genau diese Sache von, also diese Kontrollen wirken ja weiterhin. Also es ist, wenn wir
irgendwo.
von Racial Profiling-Kontrollen reden, finde ich es immer ganz wichtig zu sagen, dass diese Gewalt, die sich dort abspielt, geht weiter. Also sie, man nimmt sie mit nach Hause, man nimmt sie mit in die Familie, in Friend, also trägt sie weiter, man redet darüber, Ängste, so Sachen wie, okay, was ziehe ich an, wenn ich draußen bin, verändert das vielleicht was, vielleicht auch nichts, Sachen wie Gender Performance oder Sachen wie, mit wem bin ich draußen, was für Wege nehme ich und sowas, das beeinflusst einfach krass das Leben und ich meine, das wird auch über Generationen einfach weitergetragen. Also es ist eben nicht nur diese Gewalt, diese quasi Action bei der Kontrolle, sondern es ist sowas Allumfassendes. Und gerade eben das, was ich eben auch gesagt habe mit den, wenn Flinterpersonen auf einmal nicht mehr die Polizei oder nicht die Polizei rufen können, über einfach niemanden mehr anrufen können, sind sie einfach viel vulnerabler für verschiedene Formen von Gewalt, wie patriarchaler Gewalt, Femizide oder solche Dinge.
Wir sind in unserer Vorbereitung auch noch auf die Frage gekommen, wie konkret organisieren wir uns denn gegen die Polizei, gegen rassistische Polizeigewalt, gegen Polizeigewalt? Die Frage möchte ich euch noch gern stellen.
Es ist auch vielleicht mal ganz gut offenzulegen, dass wir da oft auch anstehen bei der Frage und gerade auch so ein bisschen sind, okay, wie organisieren wir uns überhaupt? Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber alles Flinterpersonen, die irgendwie tausend Sorge, Verantwortlichkeiten und weiß ich nicht, was alles haben und gar nicht mehr wissen, wohin mit sich ab und zu. Und deswegen stehen wir krass an dieser Frage an. Und das, was du eben auch schon gesagt hast, es waren so Bildungsprozesse anstoßen. Das machen wir auf jeden Fall ganz viel mit Workshops, aber auch mit Bildungsarbeit auf irgendwie verschiedenen Ebenen von irgendwie Sachen zusammen lesen, aber auch so ein bisschen aus der eigenen Bubble rauskommen und Texte schreiben oder eben Podcast machen. Aber ich glaube, wir tragen das auch alles so ein bisschen in unsere eigene Lebenswelten irgendwie rein. Also ich merke das jetzt auch in der Jugendarbeit, aber auch vorher, dass das Wissen ich natürlich mitnehme. Und das ist ganz wichtig, ist genau das, was du eben gesagt hast, mit dem, man braucht ja seine Sprache, um überhaupt das zu benennen, was einem da passiert. Weil nur so kann ich mich ja auch irgendwie dagegen wehren. Und ich muss erstmal verstehen, was da passiert, um es eben nicht mir selber irgendwie zuzuschieben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Was wir beim letzten 15. März auch hatten, war so ein kleiner Healing Space für Leute, die irgendwie die Polizeigewalt erleben, weil es uns ganz wichtig war, eben nicht nur immer irgendwie nach außen hin zu kämpfen, sondern auch so ein bisschen zu gucken, okay, wie geht es uns dabei, wie geht es den Leuten um uns rum dabei, ab und zu auch mal irgendwie eben durchzuatmen und zu schauen, hey, ja, immer nach außen ist voll gut, aber wir sind auch ein bisschen gucken, dass wir dabei uns irgendwie gut geht.
Stimmt, dann vielleicht so ein kleiner Abschwenker noch Richtung Geschichte. Diese ganzen abolitionistischen Prozesse, ja, Sklavenbefreiung und so weiter und so fort, aber eben auch Civil Rights Movement, waren immer mehr oder weniger auch Prozesse, die universalistisch waren, ne, die nicht von irgendeiner partikularen Gruppe irgendwie alleine sozusagen gewollt wurden, sondern es ging immer darum, eine Ordnung zu schaffen, die für alle letzten Endes besser ist. Organisierung muss sich vor allem darauf irgendwie festnageln, dass wir ein gemeinsames Gut haben wollen, was besser ist, als welches wir jetzt haben, also sozusagen ein neues Gut haben wollen, muss vielleicht auch so beiseite legen, welche partikularen Positionierungen wir haben, weil wir letzten Endes alle von der gleichen Gewalt betroffen sind. Sozusagen. Ich glaube, wenn wir das schaffen, sozusagen, wenn wir sagen, diesen Kampf einfach zu verbinden unter Abolitionismus oder, weiß nicht, Klassenkampf oder sonstiges, dann fällt es uns vielleicht auch einfacher, uns zu organisieren gegen eine größere Ordnung.
Ich habe ganz Wichtiges dabei, einfach zu schauen, wir haben das alles nicht erfunden. Und das gab es alles schon vorher. Und wir können verdammt viel auch davon lernen. Und ich glaube, das muss ganz fester Bestandteil einfach unserer Arbeit sein, zuzuhören, zu gucken, was vor uns schon Leute gemacht haben, damit wir, also wir erfinden hier nichts neu.
In Deutschland gibt es ja sehr viele Initiativen, vielleicht auch neue Initiativen aus dem letzten Jahr, die sich mit Polizeigewalt und auch mit konkret passierten Morden beschäftigen und daran arbeiten. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
Okay, also es gibt sehr viele Organisationen wie Watch oder einfach nur COP, die vor allem Dokumentationsarbeit leisten, also Fälle dokumentieren, die sonst unter den Radar fallen, weil es gibt ja keine Statistiken, die offiziell bundesweit sind oder gefördert werden von Deutschland. Deswegen bleibt meistens diese ganze Arbeit bei zivilgesellschaftlichen Organisationen hängen. Ja, das ist auch wieder sehr ermüdend, aber notwendige Arbeit. Und genau, vor allem diese Prozessbegleitungsarbeit und Dokumentation von rassistischen Gewaltvorfällen leisten diese Organisationen wie COP Watch, Justice Watch, oder eben auch Coop und so weiter und so fort, aber auch ISD, genau, aber in Nürnberg zum Beispiel auch eben das BUD, genau. Letztens haben wir auch eine Person begleitet zum Gericht und einfach nur die Präsenz und das Mitschreiben hat dazu geführt, dass die Richterin, und wir wussten, dass sie sich davor nicht so gut mehr oder weniger benommen hatte, so ein bisschen zurückhaltender war zumindest. Letztens haben wir auch eine Person zur Polizei begleitet, weil sie eine Anzeige erstatten wollte, sich aber nicht alleine traut zur Polizei. So, das ist auch so eine Sache. Also diese Dokumentationsarbeit und Prozessbegleitung, das hat sich alles gebündelt und gebildet in den letzten Jahren.
Ja, also so Prozessbegleitung ist an sich etwas, das in Wien schon auch recht eine Tradition hat. Also ich denke gerade zum Beispiel an Prozessreport heißt die Gruppe, die auch quasi politische Prozesse immer begleiten, die Gerichtsprotokolle schreiben, so GerichtszeichnerInnen auch haben und wo es schon auch darum geht, dass Angeklagte einfach nicht allein in diversen Prozessen sitzen. Also ich kenne das auch bei vielen Prozessen, wo Personen angeklagt sind wegen irgendwelchen aufenthaltsrechtlichen Dingen, Asylrechtsprozesse oder so, was für einen Unterschied das macht, auch wenn Personen da drinnen sitzen. Also
Ja.
wenn die Person nicht allein ist, wenn die RichterInnen wissen und die AnwältInnen und wer da auch immer noch drin sitzt, wissen, okay, hey, die Person ist gerade nicht allein, dass Prozesse auch tatsächlich anders laufen. So Dokumentationsarbeit gibt es auf jeden Fall auch so Zara oder die Doku-Stelle, die spezifische also die zum Thema Rassismus arbeiten, wo sicher auch immer wieder Fälle von rassistischer Polizeigewalt dokumentiert werden und wo man sich auch hinwenden kann zur Beratung.
Genau, das Antirepressionsbüro ist zum Beispiel auch eine Stelle, die sich wirklich auf Polizeigewalt einfach fokussiert und wo das auch eine Meldestelle ist. Allerdings finde ich es auch immer so, gerade bei diesen Meldestellen ist es, ich begegne immer wieder Personen, die so sagen, naja, bringt ja eh nichts und es ist halt so viel Aufwand und so. Also es ist schon, oder ich kenne es von mir auch selber, ich glaube, ich habe noch nie eine Frage gemeldet.
Ja,
Ich glaube,
ich glaube.
ich war dann immer so, ja, okay, habe ich jetzt keinen Bock zu. Vielleicht bin ich nicht so das beste Vorbild, Leuten davon zu überzeugen. Meldet eure Sachen.
Seid nicht wie
Ja, genau. Und macht so eine wütende Instagram-Story darüber. Das ist das Höchste. Also das ist eigentlich das, was ich immer mache, aber mehr halt auch wirklich nicht.
10 Slides.
Ja.
Bin gerade so sauer.
Ja, genau so ist es.
Ja, ich mache gar
Ich
nichts
bin
einfach, ich verdränge das einfach. So, das
ja.
passiert und mein Unterbewusstsein macht das schon.
Ja, ich habe den Eindruck, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende. Sag schon mal ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War voll spannend und auch irgendwie schön mit dir zu plaudern. Danke, Akim.
Danke auch, hat mir Spaß gemacht.
Toll.
Aber habt ihr vielleicht noch so ein Abschlussstatement? Das klingt immer so formal, aber irgendwas, was euch gerade einfällt, das ihr noch sagen möchtet?
Also ich kann mich nur bedanken dafür, wie gerade schon, dass wir dieses wichtige Thema besprechen, zusammen besprechen über Ländergrenzen hinweg und hoffe, dass wir uns, dass wir mehr zusammen machen, dass wir uns verbünden,
Ja, auf jeden Fall.
weiter weiter irgendwie gegen rassistische Polizeigewalt, aber allgemein gegen Rassismus ankämpfen und ihn versuchen zu beseitigen, abzuschaffen.
Toll, ich glaube, so ein Abschlussstatement, vielleicht um es ein bisschen rund zu machen, dieses Racial Profiling is here to stay, ist einfach scheiße. Und ich finde aber, genau solche Gespräche sind eigentlich ganz cool, um sich wieder so in Erinnerung zu rufen, so, man ist irgendwie nicht alleine und man ist irgendwie, also so dieser Kampf gegen die Polizei oder auch zur Abschaffung der Polizei, so, da gibt es viele Steps, die einfach, die sich irgendwie so in die richtige Richtung bewegen und das ist immer ganz cool zu sehen. Genau, einfach hinzuschauen, so ein bisschen bei Kontrollen, sich einzumischen und sich immer wieder daran zu arbeiten, in so einer anderen Gesellschaft zu arbeiten, in der Polizei eben nicht mehr so ist, wie wir sie jetzt kennen.
Alle Links, die im Podcast beschrieben worden sind, sowie auch Informationen rund um die Abolitionismus-Konferenz im Juni, findet ihr auf unserer Webpage bigsibling.noblogs.org. Und wir freuen uns immer über Kooperationsanfragen, Workshop-Anfragen und so weiter. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag und passt aufeinander auf.